Schrecken und Bangen steht in ihren Gesichtern. Die Hände werden zittrig, die Füße auch. Die Unterteufel schauen sich bange an und wissen nicht so recht, was sie tun sollen. Es ist wieder 6.15 Uhr. Gleich klingelt ihr Wecker. Und dann geht's wieder los mit der ganzen Nächstenliebe und der Gnade und der Freundlichkeit und all den Dingen, die sie versuchen, mit aller Kraft zu verhindern. Nun ist der Schreckensmoment gekommen. Der Wecker klingelt und ein Raunen geht durch die Schar der Unterteufel, die dazu bestellt sind, Unheil anzurichten. Und dann dieser Moment, in dem jemand kreischt: An die Arbeit! Sie ist wach! Dieses Szenario ist so in meiner Wunschvorstellung, mein Traum, dass genau ich diese Person bin, die da gerade aufwacht. Ich habe den Wunsch, so nah an Gott zu sein, ihm so eine treue Dienerin zu sein, dass, wenn morgens mein Wecker klingelt, genau so ein Raunen durch die Schar der Unterteufel geht, weil sie nicht wollen, dass ich mit meinem Dienst beginne, dass ich an diesem Tag Einfluss nehme und mein Wirken einfach beginnt an diesem Tag. Ich glaube, dass ganz viel Kraft und Einflussmöglichkeit darin liegt, diesen geistlichen Kampf total ernst zu nehmen, der im Unsichtbaren tobt, und ihn wirklich jeden Tag bewusst zu kämpfen und uns in den Dienst Gottes zu stellen. Die Bibel spricht davon sehr deutlich in Epheser 6, Vers 12. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Es gibt ein Buch von C.S. Lewis mit dem Titel Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Das ist mir heute meine Grundlage für diese Predigt und ich kann es sehr empfehlen, das mal zu lesen. Kann man auch gerne bei mir ausleihen. Und Lewis geht in diesem Buch in einer Art Briefwechsel zwischen zwei Unterteufeln darauf ein, wie man es am besten schaffen kann, Christen von einer ehrlichen und wirkungsvollen Beziehung zu Gott abzuhalten. Und diese Tricks, die diese beiden besprechen, können uns als Christen wiederum Hinweise dafür liefern, welche Fallen uns vielleicht gestellt sind im Alltag, in die wir möglicherweise tappen können. Und deshalb habe ich heute eine kleine Auswahl für uns dabei, einfach als eine kleine Hilfestellung. Ich finde mich da in manchen Sachen wieder und ich hoffe, der eine oder andere vielleicht auch, dass es euch eine Hilfe ist. Trick Nummer 1. Beeinflussung durch die Wahl der Lektüre. Unsere Lektüre, das, was wir lesen, das, was wir anschauen, das, was wir uns zu Gemüte führen, hat einen maßgeblichen Einfluss auf uns und es ist einfach nicht zu unterschätzen. Durch die Presse, durch Zeitungen, durch Schreckensnachrichten, die auf uns einströmen, können wir in einen Zustand der Hoffnungslosigkeit und der Angst versetzt werden, die uns in unserer Beziehung zu Gott behindern und hemmen. Und mir ist es in der Zeit mit Corona ganz oft so gegangen, dass ich gemerkt habe, dass ich in verschiedenen Phasen total viele Nachrichten gelesen habe, auf unterschiedlichsten Kanälen mich informiert habe, einfach mir diese ganzen Nachrichten und Informationen geholt habe und ich gemerkt habe, wie ich mich teilweise total in einem Unfrieden, in einem Zorn auch in der Hilflosigkeit verstrickt habe und ich gemerkt habe, mir wächst das irgendwie alles über den Kopf. Und in dieser Zeit bin ich auf einen Cartoon gestoßen und den möchte ich euch jetzt hier mal zeigen. Ihr seht schon, was dieser Cartoon aussagt. Das ist sehr viel Wahrheit da drin. Ich habe feststellen müssen, dass ich gerade in diesen Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, mir wird das alles zu viel mit diesen Nachrichten, mit diesen Corona und so weiter. Wo geht da ein Weg für mich lang? Wie geht da ein Weg für uns als Gemeinde lang? Da habe ich feststellen müssen, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich eigentlich meine Bibellese im Vergleich zu meiner Nachrichtenlese vernachlässigt. Es ist natürlich nichts Verwerfliches dran, Nachrichten zu lesen, sich up to date zu halten und sich politisch und sozial einfach auf dem aktuellen Stand zu halten und sich eine Meinung zu bilden. Das ist total wichtig für uns Christen. Das ist auch wahrscheinlich mit unserer Aufgabe. Aber wir brauchen dazu unbedingt die Leitung des Heiligen Geistes. Wir brauchen dazu unbedingt die Bibellese als unser Fundament, um in diese Welt zu starten. Wir brauchen den Einfluss der Bibel auf unsere Gedanken, um uns nicht von diesen weltlichen Nachrichten so vereinnahmen zu lassen. Und im Josua-Buch sagt Gott zu Josua, dem Helfer von Mose, in Kapitel 1, die Verse 7 bis 9. Ganz bekannt, ich lese es euch mal vor. Halte dich mutig und fest an das Gesetz, das mein Sklave Mose dir übergeben hat. Weiche weder rechts noch links ab, damit dir alles gelingt, was du unternimmst. Du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir her sagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein ganzes Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Ich habe es dir ja gesagt, sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. Und ich glaube, dass es total schnell geht, dass wir uns diesen Vers 9 rauspicken, der so eine super Zusage ist, dass wir stark und mutig sein sollen, dass wir entschlossen sein sollen, dass Gott der Herr bei uns steht, dass wir uns nicht einschüchtern lassen sollen. Aber wir dürfen auch die Verse zuvor nicht außer Acht lassen. Die Verse zuvor rufen uns nämlich eindeutig dazu auf, dass wir uns fest und mutig an das Gesetz halten sollen, dass wir nicht davor abweichen sollen, dass wir es Tag und Nacht uns aufsagen sollen. Wir müssen es uns verinnerlichen und darüber nachdenken, dass unser ganzes Tun davon bestimmt ist. Und wir sehen hier an diesen Versen so schön, dass dieser Mut und diese Stärke, die uns verheißen ist, durch den Beistand Gottes auch ganz eng, aber verknüpft ist, damit, wie eng und verbunden wir mit dem Wort Gottes sind. Deshalb will ich uns heute Morgen ermutigen, nehmt die Bibellese sehr, sehr ernst, gerade in den Zeiten, wenn so viele Nachrichten auf uns einströmen. Lasst uns das Wort Gottes studieren. Lasst uns unseren Geist damit durchflutet sein. Lasst uns Tag und Nacht drüber nachdenken. Lasst uns das Wort Gottes wirklich vor Augen haben, um in dieser Welt mutig und stark voranzugehen. Trick Nummer 2. Unsere Sympathie zu den Mitchristen. Ein weiterer Trick ist es, uns Christen glauben zu lassen, dass uns unsere Mitchristen sympathisch sein müssten. Ich glaube, dass wir gerade im Zusammenhang mit im Gemeindeleben Sympathie und Nächstenliebe verwechselt werden oder zumindest mal vermischt werden. Und dadurch können entstehen ganz viele Reibereien und Unfrieden einfach, der uns von unserer eigentlichen Aufgabe ablenkt. Der uns davon ablenkt, dass wir die Liebe Gottes eigentlich in diese Welt tragen sollen, weil wir so damit beschäftigt sind, unser eigenes Schlamassel, unseren Unfrieden wieder ins Reine zu bringen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir uns anschauen, wo wir herkommen, unsere Biografien, unsere Herkunftsfamilien, unsere Prägungen, alles, was wir so mitbringen, dann ist es nur möglich, dass wir in der Nachfolge gemeinsam gut vorangehen können, wenn wir uns in echter, herzlicher, brüder- und schwesterlicher Nächstenliebe üben. Und Römer 12, Vers 9 lehrt uns Folgendes. Da sagt Paulus: Eure Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse und strebt nach dem Guten. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. ja, die Liebe sei ungeheuchelt. Und ich glaube, dass die Liebe, die Gott uns geben kann als Brüder und Schwestern, die, von der können wir einfach, ja, auf die können wir ganz schnell zugreifen. Ich glaube, dass das ein Geschenk Gottes ist, das er uns machen kann. Und ich glaube, dass wir so manche Unsympathien eigentlich schnell beiseite räumen könnten, wenn wir vielleicht ehrlicher damit umgehen würden und einfach sagen, ich achte und ehre dich als meinen Bruder, als meine Schwester im Herrn, weil ich weiß, wir ziehen grundsätzlich an einem Strang, wir haben grundsätzlich die gleiche Liebe zu Jesus, unserem Herrn, und das ist das, was zählt, auch wenn wir uns vielleicht nicht super riechen können oder uns vielleicht sogar unsympathisch sind. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief im Kapitel 3 ab Vers 8. Schließlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und freundlich. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet und wisst, dass ihr dazu berufen seid, damit ihr Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht lügen. Er wende sich vom Bösen ab und tue Gutes. Und jetzt kommt die Jahreslosung, die wir vor kurzem hatten. Er suche Frieden und jage ihm nach. Das sind Worte, die können und müssen wir einfach total ernst nehmen. Der Friede unter uns, der muss gesucht werden. Und wenn er gefunden ist, dann können wir den nicht einfach einpacken und dann passt die Sache, sondern Petrus ruft uns hier auf, dass wir dem Frieden, wenn wir ihn haben, dass wir dem nachjagen müssen. Und eine Jagd ist nicht ein Spaziergang und es ist nicht ein, ich pflück mir ein paar Blumen am Wegesrand, sondern eine Jagd erfordert eine Anstrengung von uns. Wir müssen uns anstrengen, um diese Beute zu machen. Wir wollen die Beute des Friedens machen unter uns. Und da wollen wir auch keine Anstrengung scheuen. Deshalb wollen und können wir uns fragen, wo wollen und sollen wir in unserem Umfeld, in unserem Gemeindeleben, in unseren Familien, in unseren Bekanntschaften, die wir haben, in unserer Verwandtschaft, dem Frieden wieder ganz neu nachjagen? Wo wollen wir den Frieden suchen? Wo ist er uns vielleicht verloren gegangen? Wo sind Beziehungen unter uns Brüdern und Schwestern in Unfrieden? Ja, wo wir diesen Frieden wieder suchen müssen. Und Gott verheißt uns Großes, wenn wir das tun. Petrus warnt uns auch vor dem zerstörerischen Werk des Feindes, des Teufels, in 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Trick Nummer 3. Den Blick immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Es gibt Gedankenschlösser, Gedankengänge, Traumschlösser oder sonstiges, wo wir uns total in der Zukunft verlieren. Wenn Corona endlich vorbei ist, dann können wir endlich wieder. Wir müssen jetzt nur noch ein bisschen durchhalten, dann. Ach, wie wird das einmal toll sein, wenn ich endlich die Schule abgeschlossen habe? Wie wird das einmal toll sein, wenn ich endlich meinen Traumpartner gefunden habe? Wenn ich endlich Kinder habe? Wenn ich endlich viel Geld verdienen kann? Wenn die Kinder endlich wieder aus dem Haus sind und so weiter? Oder es ist genau umgekehrt. Ach, war das noch schön, als ich in der Schule war. Ach, war das noch schön, als ich noch keinen Partner hatte. Als ich noch keine Kinder hatte, war es da noch entspannt. Ach, war das schön, als ich noch nicht so viel arbeiten musste, noch nicht so viel Geld zu verantworten hatte. Oder war das vielleicht so schön, als die Kinder noch klein waren? Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ihr seht schon, wenn wir uns diese beiden Träumereien von der Zukunft und von der Vergangenheit so gegenüberstellen, dann sehen wir schon schnell, irgendwie müssen wir schmunzeln und merken, was das eigentlich für eine Zeitverschwendung ist, die da drin steckt, sich ständig in eine andere Phase zurück oder vorzuwünschen. Wir sehnen uns nach einem Zustand, der jetzt vielleicht noch nicht ist oder schon lang vorbei ist, und verlieren dabei den Blick für das, was jetzt im Moment ist. Wir verlieren den Blick darauf, zu schauen, was der Herr im Moment in dieser Zeit, gerade an diesem Tag, in dieser Woche, für dich und für mich vorbereitet hat. Gott ist ein Gott, der ewig ist. Er war, er ist und er wird sein, er bleibt. Aber die Gegenwart ist die Zeit, in der wir ihn erleben können und dürfen. Psalm 180 steht: Dies ist der Tag, den der Herr macht. Nicht der Tag morgen oder gestern oder nächste Woche. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen und erkennen, was Gott im Moment in unserem Leben hinzugefügt hat, was er vielleicht auch genommen hat, welche Möglichkeiten und Perspektiven sich am Auftun sind, wo Türen vielleicht zugegangen oder aufgegangen sind. Und ich denke, wir können Gott da ganz konkret fragen, wo er uns gerade reinstellen will. In welcher Zeit befindest du dich gerade ganz persönlich? Was ist gerade im Moment deine Berufung zu tun und zu leben? Welche Zeit hat Gott für dich vorgesehen? Und ich liebe da Prediger 3, weil da stehen total viele Beispiele, an denen wir uns orientieren können, wenn wir irgendwie denken so, boah, ich habe jetzt überhaupt keine Idee, das ist mir viel zu abstrakt, was soll das heißen? In welche Zeit bin ich gestellt? Keine Ahnung. Aber wir dürfen in Prediger 3 von ganz vielen Gegensatzpaaren lesen, wo ich glaube, dass Gott uns einfach ansprechen kann. Und da, wo wir ein Herzpochen bekommen, da merken wir vielleicht, oh ja, genau das ist die Zeit, die gerade für mich dran ist. Ich lese euch mal ein paar Beispiele vor, aber lest es gerne mal nach. Ich mache jetzt nur eine Auswahl und die ganze Fülle lest ihr dann selber nochmal nach. Prediger 3. Welche Zeiten hat Gott sich so gedacht? Geboren werden und sterben. Pflanzen und ausreißen. Töten und heilen, abbrechen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine zerstreuen und Steine aufsammeln, umarmen und fernbleiben vom Umarmen. Und es folgen noch viele Beispiele, die lest dann gerne selber mal nach. Und ich stelle dir diese Fragen nicht nur in Bezug auf jetzt heute oder morgens, sondern es ist, glaube ich, echt auch wichtig, von Woche zu Woche diese Erkenntnis für den Tag auch weiterzutragen und zu entwickeln. Und von Tag zu Tag Gott zu fragen: Herr, ich brauche heute die Weisung durch deinen Heiligen Geist. Es ist heute dran, zu weinen oder zu lachen, zu umarmen oder fernbleiben vom Umarmen. Alles hat seine Zeit. Und wir müssen, glaube ich, echt lernen, als Christen unsere Terminkalender Gott wirklich hinzulegen und ihn zu fragen: Gott, wie willst du, dass diese Seiten gefüllt werden? Für was hast du mir diesen Tag, diese Woche geschenkt? Was ist dein Plan für meine Zeit, die ich zur Verfügung habe? Diese Stunden sind unser Kapital, das ist unsere Lebenszeit. Das ist genau der Bereich, die Gegenwart, in der wir Einfluss nehmen können und dürfen. Unsere Lebenszeit ist der Schatz, den Gott uns anvertraut hat. Im Urlaub vor ein paar Wochen durften wir an einer großen Clowns-Show im Publikum sitzen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich fand es total interessant. Aber es hat uns wirklich überrascht. Wir haben uns 2 Stunden lang fast kaputt gelacht. Es war super lustig. Es war eine Clowns-Show für Erwachsene, aber auch für die Kinder war es natürlich schön. Und am Ende des Programms stand wirklich fast das komplette Publikum, hat applaudiert, die haben gepfiffen, die waren begeistert und es war einfach ein total schöner Abend, auch in dieser Corona-Zeit so einer Show beiwohnen zu dürfen. Und am Ende, als die komplette Show zu Ende war, hat dieser Künstler, dieser Clown, Worte an uns gerichtet. Man hat so gemerkt, die Stimmung, es wird so ruhig und es tritt so eine Bedächtigkeit ein. Und ja, ich hatte mir so im Stillen gedacht, ja, bestimmt erzählt er uns jetzt, wie schwer die Corona-Zeit für ihn war und dass er so wenige Einnahmen hatte, dass er vielleicht um seine Existenz bangen muss und dass er einfach darauf angewiesen ist, dass wir als das Publikum vielleicht nochmal eine Sonderspende geben können, damit er finanziell über die Runden kommt. Und Ich hätte das total gut verstanden, wenn er das gemacht hätte, weil bestimmt sind diese ganzen Sachen, die ich vermutet habe, richtig und treffen wahrscheinlich auf ihn zu. Aber mich hat es dann echt überrascht, was er uns als sein Publikum am Ende seiner großen Show gesagt hat. Und zwar hat er sich am Ende bedankt bei uns als dem Publikum, dass wir so begeistert waren von ihm, hat er sich bedankt, dass wir ihm an dem Abend das größte Geschenk gemacht haben, das ein Mensch einem anderen machen kann. Und zwar, dass wir ihm unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit an diesem Abend geschenkt haben. Mir lief es eiskalt den Rücken runter, weil ich gemerkt habe, dieser Mann spricht gerade wirklich die Wahrheit. Das größte Geschenk, das wir Menschen uns gegenseitig machen können, ist, dass wir uns unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Unsere Zeit zuzuhören, hinzuhören. Deshalb will ich euch ermutigen, euch wirklich ganz genau anzuschauen, wem und was ihr eure Aufmerksamkeit schenkt. Und wenn wir genau hinschauen und da einen Fokus drauf kriegen, dann merken wir, wie stark dann Kampf im Unsichtbaren drum tobt, um genau diese Aufmerksamkeit, die wir zur Verfügung haben. So viel Ablenkung, so viel unnötige To-Do-Listen mit Dingen, die vielleicht gar nicht wirklich erledigt werden müssen. So viel falsche Menschenfurcht. So viel Drang, Erwartungen erfüllen zu müssen. So viele Termine, wo wir denken, wir müssen die vielleicht wahrnehmen, weil es jemand anders von uns erwartet, weil wir denken, der andere will, dass wir da kommen, der andere will, dass wir das machen und so weiter. Ich glaube, wir müssen da ganz genau hinschauen und Gott wirklich fragen, Herr, was hast du für mich gedacht in dieser Zeit, an diesem Tag? Sind die Termine dran oder nicht? Ist es dran, diese Leute zu treffen? Ist es dran, der Beschäftigung nachzugehen und so weiter? Und frag Gott wirklich ganz konkret anhand diesen Beispielen von Prediger 3, steht für mich eine Zeit des Weinens oder des Lachens an? Ist es Zeit, Dinge zu betrauern oder ist es Zeit vielleicht gerade, mich an Sachen zu freuen, mich in Freude zu üben, mich im Lachen zu üben? Ist es eine Zeit des Aufbewahrens oder des Wegwerfens? Ist es eine Zeit des Schweigens oder des Redens? Jede Zeit hat ihre Herausforderung, aber auch ihre Berechtigung. Und genau darum geht es, dass wir hören, was Gott für uns bereitet hat und dass wir dann konkrete Schritte einleiten, wie wir in diese Zeit wirklich investieren können. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus meinem Leben, um das ein bisschen zu konkretisieren, weil das hört sich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen abstrakt an. Und zwar hatte ich ungefähr vor 2 Jahren den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, Sarah, es ist eine Zeit zu pflanzen. Du hast jetzt ganz viel gehört, du hattest viel Input und jetzt ist es Zeit für dich, nach dieser Kleinkindphase zu pflanzen. Und ich überlegte mir, okay, Jesus, was soll das heißen? Wie kann ich das umsetzen? Keine Ahnung, was soll das bedeuten? Und ich hatte eben so im Kopf, dass Gott sagt, ich soll Gottes Wort und das, was er ist, den Schatz, den ich in ihm gefunden habe, auch in seinem Wort gefunden habe, das soll ich in das Herz von anderen Mamas pflanzen. Von anderen Frauen, die in einer ähnlichen Phase sind, gerade wie ich, mit kleinen Kindern zu Hause. Und einfach dazu tun, sie zu ermutigen auf diesem Weg. Und ich habe mir das dann überlegt und habe mir gedacht, ich schreibe einen Blog. Das wäre eigentlich eine tolle Möglichkeit. Das ist überall zugänglich, das ist online, jeder kann das lesen, keiner muss irgendwo hinkommen. Und habe angefangen, verschiedene kleine Anekdoten aus meinem Alltag auf einem Blog zu verfassen. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass dieser Blog nicht mein Medium ist. Ich bin nicht so gut drin, so lange Texte zu schreiben, die dann auch irgendwie einen roten Faden und einen Zusammenhang ergeben. Und es fiel mir irgendwie relativ schwer. Und ich habe zu Gott so gesagt, Gott, ich will das echt gerne tun, dieses Pflanzen, dieses Ermutigen, aber nicht so, ich brauche irgendwie was anderes. Und dann habe ich die Idee gehabt, dass ich bei uns in der Gemeinde in der Krabbelgruppe ja einsteigen könnte und mal fragen könnte, ob ich zusätzlich zu dem Programm, das es für die Krabbelkinder gibt, dass ich noch eine kleine Andacht für die Mamas jede Woche mache. Und einfach in dieser Andacht zu versuchen, die Mamas zu ermutigen, ihnen ein Wort für die Woche mitzugeben, sie zu segnen, für sie zu beten und sie einfach auszustatten für die Herausforderungen in ihrem Alltag. Und ich glaube, dass so einfach, wie sich das hier anhört in meiner Geschichte, So einfach ist es auch. Ich glaube, wir können Gott einfach ganz simpel fragen: Herr, was hast du bereitet? Und er wird es uns sagen. Und ich glaube, der Feind hat es stark im Sinn, dass wir genau da nicht hinkommen, sondern dass wir unsere Gedanken so in der Zukunft, in der nächsten Phase, in dem, wo wir denken, das Gras ist in 2 Jahren grüner, da gefangen zu nehmen und gar nicht mehr zu beachten, was jetzt gerade unsere Phase ist. Ihr Lieben, mit diesen Kämpfen, die im Unsichtbaren toben, um unsere Gedanken, um unsere Entscheidungen, um alles das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, mit diesen Kämpfen im Unsichtbaren ist echt nicht zu spaßen. Es ist eine gewaltige Macht und Hinterlist dahinter, gespickt mit allen möglichen Lügen, die uns in Unfrieden bringen sollen und vor allem davon abhalten sollen, in unsere Berufung zu kommen. Aber ich glaube, also ich glaube es nicht nur, ich weiß, dass Jesus größer ist als diese Angriffe, als diese Hinterlist, als diese Kämpfe im Unsichtbaren. Jesus hat uns befreit aus dieser Macht, dass wir dem uns unterstellen müssen. Jesus ist stärker und deswegen dürfen und können wir uns da ganz auf ihn berufen. Und in Epheser 6 schreibt Paulus genau ganz konkrete Anweisungen für uns, wie wir uns da schützen können. Es ist total konkret und das mag ich uns jetzt mal noch vorlesen. Die Waffenrüstung Gottes. Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt. So steht nun, an euren Lenden mit Wahrheit umgürtet und mit dem Panzer der Gerechtigkeit bekleidet. Dazu an den Füßen beschut mit der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und betet allezeit mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht eben dazu mit allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ich habe selber wieder so krass gemerkt in der Vorbereitung auf diese Predigt, wie gezielt der Feind Pfeile abschießt auf mich. Wie genau der Feind auch weiß, was meine Schwachpunkte sind. Er kennt die Menschen genau und er zielt genau drauf ab, auf das, wo wir empfänglich sind, wo unsere Schwachpunkte sind. Und deshalb frage ich dich heute Morgen, kennst du deine Schwachpunkte? Weißt du, wo das ist, wo du vielleicht schnell vom guten Weg abkommst? Ist es vielleicht Neid? Ist es Eifersucht? Ist es vielleicht Faulheit? Ist es vielleicht Geiz? Eitelkeiten? Menschenfurcht? Die Bibel zeigt uns viele Beispiele auf, wo wir da in Versuchung geraten können. Und einer meiner Schwachpunkte ist schlechte Laune. Also mir kann von jetzt auf gleich total die Laune in den Keller rutschen. Und es ist echt ein Problem von mir. Und ich wurde in den Tagen, als ich diese Predigt geschrieben habe, so stark beschossen, genau an diesem Punkt. Und ich sag's euch, ich habe wirklich geweint in diesen Tagen. Und ich habe mich gefragt, Jesus, wie kann das gehen? Ich bin jetzt hier am Predigtschreiben und gleichzeitig muss meine Familie, meine Liebsten, mein Ehemann, müssen die allerschlimmsten Launen von mir aushalten. Das kann so nicht gehen. Und Jesus hat mir gezeigt, dass er auch da größer ist. Ich habe zwar das Problem mit den schlechten Launen oder mit dem Motzen oder mit dem ja nicht so freundlich reden, aber ich bin dem nicht hilflos ausgeliefert. Wir brauchen da die Gebetsunterstützung von unserer Familie, von unseren Ehepartnern, von unseren Freunden. Wir können und müssen da gemeinsam durchgehen und es einfach erkennen und sagen, Herr, ich bin reingetappt, füll du mich, schütze du mich und jetzt können wir in Frieden weitergehen. Und ich habe das so gemerkt, wie wir, nachdem wir gebetet hatten, wie wirklich der Frieden Jesu eingekehrt ist und wie er mich auch durch sein Blut und seine Vergebung wieder reingemacht hat und wie er alles zudecken konnte, was schiefgelaufen ist. Und so können wir echt froh und festen Schrittes weitergehen, auch wenn wir noch so oft in die Fallen tappen sollten. Ich schließe mit einem Zitat aus dem besagten Buch von C.S. Lewis. Und da beschreibt er einen Menschen, der sagt, wenn er nach seinem Ableben bei seiner Ankunft bei den Unterteufeln folgende Feststellung tut. Nun erkenne ich, dass ich die meiste Zeit meines Lebens damit verbrachte, weder zu tun, was ich hätte tun sollen, noch zu tun, was ich gerne getan hätte. Dem wollen wir nicht verfallen. Und deswegen schließe ich mit einem Ausschnitt aus dem Gebet des Mose in Psalm 90. Herr, unser Gott, von Generation zu Generation warst du unser Zufluchtsort. Ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen sterben lässt und sprichst, kommt zurück, ihr Menschen. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie wie einen Strom dahinfahren. Sie sind wie ein Schlaf, ein Gras, das am Morgen aufsprießt, dass es frühmorgens blüht und grünt und des Abends welk wird und verdorrt. Unser Leben währt 70 Jahre, und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es eilt schnell dahin, als flögen wir davon. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Herr, wende dich doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Zeige deinen Knechten deine Werke und ihren Kindern deine Herrlichkeit. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände für uns. Ja, das Werk unserer Hände wolle er fördern. Amen.